Hallo und willkommen zur dritten Episode von Klassenarbeit. Und an dieser Stelle würde ich sagen, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Aber bei dieser dritten Episode, und die ist bisher die längste von den anderen zwei, habe ich festgestellt, wir reden nicht nur ausschließlich über Klasse und Klassismus. Thematisch könnte man nämlich sagen, das schließt an die vorherige Episode mit Marina Weißband an. An dieser Stelle, falls ihr das noch nicht gehört habt, natürlich meine unbedingte Hörempfehlung, hört euch die Klassenarbeit Episode 2 mit Marina Weißband an. Mein Name ist Baoming Nguyen, ich arbeite als freie Journalistin und hoste diesen Podcast namens Klassenarbeit. Und warum dieser Podcast nicht nur Klasse und Klassismus behandelt, sondern ganz viele andere verschiedene Themen, ich glaube, das wird in dem Gespräch mit meinem nächsten Gast ersichtlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Und heute habe ich einen neuen Gast. Und zwar, wer bist du?
Mein Name ist Matthias Richel.
Hi Matthias, freut mich sehr, dass du hier zu Gast bist. Und vom Kontext her, ich habe Matthias auf LinkedIn quasi entdeckt. Wir waren beide bei der Republika. Ich war nur normale Besucherin. Und du hattest einen Vortrag gehalten und da hatte ich dich angeschrieben und wir haben ein bisschen gequatscht und festgestellt, Klassismus, Klasse, soziale Herkunft ist auch einer deiner Herzensthemen.
Ja.
Und da habe ich einfach geschrieben, hey Matthias, hast du Bock bei mir im Podcast irgendwie darüber zu sprechen? Und du so, ja. Also das freut mich sehr. Ja. Also okay, ich habe schon gehört, du hast die erste Episode auch gehört.
Ja, ja, klar.
Dann weißt du ja, wie die erste Runde läuft. Und zwar, ja. Martha hat jetzt einen Namen dafür gefunden. Sie wird dafür auch noch was auf Insta aufnehmen. Ja. Sie hat es die Robin-Runde getauft.
Sehr lustig.
Sie wollte unbedingt eine Alliteration.
Ja.
Und da du es ja schon gehört hast, kannst du dir vorstellen, breitbeinig, angebend und mit den Erfolgen protzend. Und da würde ich dich jetzt bitten, das bei dir selber zu machen.
Ja, ich würd da ganz kurz einen Einschub machen, ja?
Ja.
Weil ich habe mir das angehört, ich fand es super sympathisch tatsächlich.
Mhm.
Und fand dann aber Martha viel sattelfester in der Beschreibung, in dem, was sie gemacht hat, als ich es jemals war. So, sie konnte sich so gut positionieren, das und das und das gemacht, so mit einem Wurf und auch natürlich mit einem Stolz. Ich habe nicht mal diesen Karrierebegriff. So, ich habe den.
Ja, ja, aber das, so. Ich meine, sie hat das ja quasi erfunden.
Ja, ja.
Und ich meinte, die machen das ja wirklich konsequent jetzt vor jedem Seminar. Das heißt, jedes Mal sitzt sie auch da und macht diesen Bums dann durch. Das heißt. Genau,
für mich ist aber auch eine absolute Überwindung. Das ist wirklich für mich total krass, weil das ist alles tabellarisch ja nachweisbar. Ja, das steht genau wie bei Martha ja auch. Bei LinkedIn steht so das und das.
Ja, da habe ich ja auch reingeguckt.
Genau, und so, aber so dieser prosaische Überbau davon und auch Überhöhung, da bin ich total dabei. Super männlich, so ist ja, das können die, da geht mir so, da habe ich gar keinen Bezug zu. Weil bei mir ist alles durch Zufall passiert, also oder durch die Gelegenheit. Weißt du, ich habe keinen Karrierebegriff.
Das so. Finde ich super interessant, ja. Weil ich hatte so ein Gespräch, ein ähnliches Gespräch und wie gesagt, mir war das ja auch furchtbar unangenehm, als wir da alle saßen und ich glaube, das hat wirklich was mit der Sozialisation zu tun.
Das kann sein.
Dass man dann nicht sagt, oh mein Gott, ich habe dafür gearbeitet und bin jetzt an dieser Stelle, sondern was ich ganz oft höre und was ich selber ganz oft verwende ist mir irgendwie per Zufall zugeflogen passiert.
Ja, Gelegenheit, sage ich immer.
Gelegenheit.
So. Weil die muss man sich erarbeiten, das stimmt schon.
Ja.
Ja, du musst in diese Position kommen, dass du zumindest eine Gelegenheit siehst.
Mhm.
Weißt du, das ist ja, es gibt ja ganz viele Situationen, bei denen wirklich allermeisten Menschen, die sind in ihrem Leben und haben und tun und müssen und so. Und ganz wenig, du hast ganz wenig Raum, weil wenig Gelegenheit, viel zu viel Verpflichtung, viel zu viel Verantwortung für dich, dein Leben, deine Familie. Dass keine Zeit für Gelegenheit ist. Und die wahre Privilegierung ist ja, Gelegenheiten zu haben und Chancen zu haben.
Ich glaube, aber einige können das besser benennen oder haben weniger Scham zu sagen, boah, das habe ich mir jetzt richtig hart erarbeitet. Das sind sowieso die Leute, die sagen würden, man muss sich ja alles nur hart erarbeiten und dann hat man irgendwann 2 Millionen auf dem Konto.
Ich habe nie hart gearbeitet. Das kann ich wirklich, ich erkläre gleich, wie ich das meine. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, aber ich fand andere immer besser und die haben auch immer viel mehr gearbeitet, viel fleißiger.
Das ist super sympathisch und super bescheiden. Das ist genau das Gegenteil, was ich eigentlich von dir erfragt habe, und zwar, dass du wirklich angeben sollst.
Aber ich kann das probieren. Ich kann das jetzt tatsächlich machen.
Weil ich glaube, die meisten HörerInnen wissen immer noch nicht, wer du bist. Ja. Und ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, das aufzulösen.
Ja, also mein Name ist Matthias Richel. Ich habe seit über 25 Jahren eine ziemlich steile Karrierekurve in der Agenturwelt gemacht. Habe sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen, zähle sicherlich zu den einen der kreativsten und digitalsten Köpfe in diesem Land. War sowohl Executive Creative Director von TGG, einer sehr großen Digitalagentur. Ich war Geschäftsführer bei Jungformat, einer legendären wie umstrittenen Werbeagentur. Habe eine eigene Agentur gegründet, habe D64, den Verein für digitalen Fortschritt, mitgegründet 2014. Habe persönliche Reichweiten und Netzwerke aufgebaut, sicherlich eine Präsenz und Sichtbarkeit, die seinesgleichen sucht, und versuche damit auch noch Geld zu verdienen. Das ist jetzt mein Versuch.
Du hast auch noch eins vergessen, du wurdest 2018 vom Capital Magazin, ich weiß es gar nicht, 40 unter 40 Manager ausgezeichnet.
Das ist ganz komischer Hebel, wenn ich das so bescheiden in Anführungsstrichen vorher war. Es gibt zwei Auszeichnungen, die ich wirklich geil fand. Das war, wenn du Werbedings arbeitest, du schickst einen Wettbewerb, dann kriegst du Kreativpreise und so was. Das ist alles cool.
Wird man da nominiert? Weil das ist ja immer auch ganz, ganz...
Genau, du reichst halt ein, es kostet Kohle.
Ah.
Und was du nicht einreichst und nicht bezahlst, also du erreichst die Einreichung ein, ja? Und was du nicht einreichst, wird auch nicht bewertet. Das heißt, du bewirbst dich. Und deshalb nämlich der Schwung, den ich machen wollte. Die Zeitschrift Kapital hat mich zum 2018 zu 40 unter 40 gewählt im Bereich Manager. Und die Zeit hat mich zu den 100 wichtigsten Ostdeutschen gewählt 2019. Und von beiden Sachen wusste ich nichts. Also weder habe ich mich beworben, noch habe ich dahin geschrieben oder sonst irgendwas, und habe dann immer nur eine Mail bekommen: Achtung, hier sind mehrere Bewertungsrunden, du wurdest vorgeschlagen, das bist du jetzt.
Weißt du bis heute von wem?
Nein. Ich weiß weder bei Kapital noch bei Die Zeit. Ich habe von Die Zeit... Also die Wochenzeitung, Die Zeit, ja. Also von der Zeit hat mir dann jemand geschrieben: Ey, du bist da drin und ich finde es richtig gut, dass du es bist. Aber ich weiß...
Und davon hast du dann mitbekommen? Erst.
Ja. Und ich habe auch bei der Kapital, haben die mir eine Mail geschrieben: Du bist es jetzt, PS, am Donnerstag liegt die Zeitschrift am Kiosk. Und ich wusste nichts. Und das macht mich wirklich stolz, weil man fühlt sich ja wahnsinnig gesehen, weißt du? Und die Preise in der Werbebranche sind ja nicht, man fühlt sich gesehen, sondern hier, guck mal hin.
Verschafft dir das mehr Genugtuung oder eine größere Anerkennung, dass du weißt, okay, irgendjemand da draußen hat gesagt: Hey, ich würde den Matthias da mal nominieren und dich einreichen, als der Titel wirklich selbst oder die Auszeichnung?
Ach, das kann ich nicht abgrenzen, weil damit geht ja natürlich das eine bei den Managern ist tatsächlich ein beruflicher Spiegel, was eine Tatsache beschrieben hat, fairerweise, ja, weil ich bin 2018, da war ich 36 und bin Jungformat-Geschäftsführer geworden. Also das ist das Ziel in dieser Karriere, und ich bin 36 und ein bisschen zur Wahrheit und dann doch ein bisschen mit Stolz gehört auch, dass sie mir schon angeboten haben, da war ich 34, habe aber abgelehnt.
Ah.
Und ich bin nur dahin gegangen, nicht nur dahin gegangen, sondern was mich wirklich beeindruckt hat, die haben dann anderthalb Jahre keine Ruhe gegeben und sind einfach dran.
Die haben dich umgarnt.
Die haben mein Nein nicht akzeptiert, und das war dann so, sagen wir mal so quartalsweise: Bam, komm Kaffee trinken, komm essen, das blab, 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 blab. Und das war...
Was hat dich dann dazu bewogen, dass du dann doch Ja gesagt hast?
Ja, weil unabhängig von das persönliche Umschmeicheln, war ich auch eine Absage damals, als ich zu jung war. Also für mein Gefühl, erstens war ich, meine damalige Agentur, mit der ich so freundschaftlich verbunden war, hatte ich auch das Gefühl, ich bin noch nicht fertig und wollte noch viel machen. Aber durch das Drumline habe ich gemerkt: Okay, die meint's ernst. Also die holen auch, es ist immer so, wenn du den Matthias holst, holst du dir auch in der Herausforderung rein, weil ich bin schon straightforward und so, ne? Also man holt mich da schon in so unternehmerische Strukturen rein, um auch zu hören, was scheiße läuft. So, und ich sag exakt so, wie ich es sage.
Würdest du sagen, du bist so ein Querschläger, der
immer kommunikativ, immer einnehmend, aber eben nicht unkritisch. Und unkritisch auch nicht meckernd, sondern so kommt, also so schon optimierend, so, ja? Und auch fordernd, aber jetzt, was ich definitiv, ich bin nicht so alte Werberschule oder so, im Gegenteil, ich störe mich sogar an dem Work-Life-Balance-Begriff, ich bin eher so Work-Fight-Balance, weißt du so, ich würde das viel weniger gern machen, einfach geil arbeiten mit guten Leuten, so, ja, und dann muss mein Leben dazu auch noch passen, und das funktioniert eigentlich ganz gut, genau.
Also ich studiere ja Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste hier in Berlin, und das ist relativ bekannt, ganz viele herauszubringen, die dann in Werbeagenturen landen oder enden, wie man das nennen mag.
Niemand endet in der Werbung, niemand. Alle hören auf.
Also nach dem Studium meine ich, ja, enden die dann in der Werbung.
Achso, die enden in der Werbung, aber so, ja genau.
Genau, also als Beruf meinte ich das so. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe dann gesagt, ich gehe den prekären Jobweg des Journalismus. Aber zu deinem CV gehört, du hast es schon erwähnt, du hast die Formatentwicklung bei Zeit gemacht.
Ja, Zünder.
Genau. Ja. Wird das abgesetzt?
Das gibt's nicht mehr.
Ja.
Ja.
Also das ist aber auch ein bisschen länger her, ne?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das gemacht haben.
Weil mir sagt das Format zum Beispiel gar
nichts. Zünder war zu Zeiten, als es noch jetzt.de gab und so, sowas, ja.
Oh ja, okay.
Und wir waren schon genau das Jugendportal. Und wir sind da hingekommen und da hatte die Geschäftsführung damals von Zeit Online und die Chefredaktion hat uns gesagt, wir sollten so einen Hausaufgaben-Newsletter neu machen. Und ich habe.
Ach, das ist aber ja noch eine Stufe vor, zum Beispiel Z ja jetzt mittlerweile.
Ja, ja, das ist. Aber Z, wenn man Z, würde ich sagen, ist sozusagen das Kind von Zünder, aber mit so einer Gebärpause dazwischen. Weißt du, so? Wir haben uns das dann angeguckt, so Hausaufgaben-Newsletter. Das habe ich mit Christian Bangel zusammen gemacht.
Mhm.
Und Chrisse Küttler. Und haben gesagt, nee, wir entwickeln ein journalistisches Format. Und haben dann eine Webseite entwickelt. Und wurde dann eingestellt, irgendwann nach 5 Jahren oder 6 Jahren. Damals beschrieben von der dann Chefredaktion, dass es immer ein Experiment war. Und dann habe ich irgendwann nur, habe sowohl die Deadline missachtet und so, weil ich mich so ungesehen und so fühlte, hat es einfach veröffentlicht und habe geschrieben, das einzige Experiment ist die Zeit Online-Chefredaktion gewesen, weil die 5 Jahre hat es überlebt und in der Zeit gab es 3 Geschäftsführerwechsel. Und ich habe einfach so gerantet, weil es war einfach so stabil gut eigentlich. Und die haben es voll in den Sack gerissen und nie Kohle reingesteckt. Gleichwohl die Menschen, die da geschrieben haben, sind heute nach wie vor bei Zeit Online oder halt bei der Zeit. Da kommt Antonia Baum her zum Beispiel, ja, Christian Bangel, da schreiben wirklich sauschlaue Menschen. Die kommen aus dieser Schule und das macht natürlich auch stolz. Also, aber das habe ich gemacht, aber es passt in mein CV, ist es für mich ganz weit hinten.
Ich bin, also alles, was ihr jetzt hört, ich bin einfach LinkedIn durchgegangen und ich gebe euch mal einen kleinen Abriss. Ja. Matthias war noch beim Goldenen Hirschen.
Ja.
Ich glaube, das ist für die Allgemeinheit vielleicht nicht so super ein Begriff, aber auch eine sehr angesehene Agentur. Dann warst du bei IBM.
Ja, aber wirklich nur ganz kurz. Also nicht mal. Da wurde ich aus der Probezeit rausgeholt.
Ah.
Die haben, das war damals noch Aperto, hieß das, heißt jetzt IBM. Und ich sollte das Social Media aufbauen. Es war, boah, lass mich lügen, 2008 oder so. 2007, 2008. Da muss man sich vorstellen, das ist eine große Internetagentur, wirklich auch heute noch ganz valide. Richtig, macht richtig viel IBM jetzt, ne? Macht richtig viel Zeug. Aber 2008 da Social Media aufbauen ist, also du kommst ja in einem Apparat rein, wo Social Media, sagen wir mal jetzt ja nicht, weder bei den Kunden noch in der eigenen Struktur irgendwie verortet ist. Und alle natürlich aber wahnsinnig viel Hoffnung hatten. Und man muss dazu sagen, dass gerade damals, 2008, 2007, da gab es auch in Berlin gerade diese Blogosphäre. Ja, wir haben viel gebloggt und so. Es waren aber vielleicht 500, 600 Menschen.
Aber 2008 ist wirklich früh. Also
wir sind 2007 auf Twitter gewesen. Wir waren die ersten 50, die in Deutschland auf Twitter waren.
Irre, ja.
Ja, und dadurch, fairerweise, sind auch ganz viele Jobs, auch jeder einzelne Job, der danach kam, ist immer eine Projektion über meine Digitalität gewesen. Also immer über Bühne, was sagt der, was schreibt der und was glauben wir, was kann der.
Zur kurzen Einordnung, ein bisschen aus deiner Sphäre quasi raus. Ich habe ja 2014 angefangen, Medienwissenschaften zu studieren. Das war in Köln. Und das war ein Studiengang, der hatte so ein 1-2er NC. Also richtig hoch, ganz viele wollten das machen und sowieso Köln ja, ne, Medienstandort. Bei der Begrüßung, da saßen alle Erstis da und wir wussten eigentlich auch nicht so richtig, was machen wir hier eigentlich, außer irgendwas mit Medien natürlich.
Ja.
Und dann sagte der Institutsleiter, also wenn Sie Geld damit verdienen wollen, sitzen Sie hier falsch. Da können Sie auch zu den Zahnmedizinern gehen, die haben den gleichen NC. Und das ist halt eine Horde, weiß ich nicht, 16, 17, 18 bis ne, 20-Jährige, in der ersten fucking Vorlesung und hört sich das an, denkt sich so, jo, okay, alles klar, ich lande arbeitslos in der Gosse. Aber natürlich nicht. Ich erinnere mich noch dran, dass ganz viele Leute gefragt haben, ja, was willst du denn eigentlich damit? Und ich so, ja, keine Ahnung. Also ein Seminar ist zum Beispiel, wir nehmen Filmgenres durch. Wir gucken jede fucking Woche irgendein anderes Genre, zwischen Horror, weißt du, so Trash, Kitsch, alles. Und da fing das langsam an, dass der Social Media Manager wirklich sich als Beruf dann rausgebildet hat. Mittlerweile, ne, Influencer-Manager und hast du nicht gesehen alles. Ja. Aber das war dann so schön zu sehen, ah, da entwickelt sich was und ich werde definitiv nicht arbeitslos mit dem Grundwissen und der Ausbildung.
Ich habe zum Beispiel nicht studiert, nie gemacht. Kein einziges Studium.
Sehr gut.
Ja.
Okay,
ja.
Dann warst du noch bei Butter, ja. Ressourcenmangel, ja. TLGG und natürlich Jungformat.
Ja.
Und du hast gerade angesprochen, du hast kein Abi.
Doch, ich habe Abi. Ich habe nicht studiert.
Ach so, sorry. Okay, ja, ja. Nochmal. Wow. Okay.
Ich kann dir aber sagen, lass das ruhig genauso drin. Weil
okay.
Das ist, mein Abi hat einen 3,4 Schnitt.
Mhm.
Also gerade so. Also wirklich ein Punkt, ein 0,1 Punkte vor Durchfallen.
Ja, und das ist halt super interessant, weil du hast ein Abi, ja. Du hast kein Studium gemacht
ja. Und
bist irgendwie, wie du jetzt wahrscheinlich sagen würdest, in der Werbebranche gelandet.
Nein, sehr gezielt.
Sehr gezielt.
Richtig mit Anlauf. Mit ganz doll Absicht.
Bitte erklär das. Ich finde das eine sehr interessante
Kombi. Also erstmal wusste ich mit 12, ich will in die Werbung. Mit 12 Jahren war das vollkommen klar. Hatte bloß
einen völlig falschen Auslöser?
Nein. Ich fand das geil. Ich fand Kommunikation geil. Ich bin ein 90er Jahre Kind, ich kannte jeden Werbespot. Und das war ikonisch, das ist Popkultur gewesen.
Warte mal, als du 12 warst, lass mich bitte nicht rechnen, ich bin super schlecht.
93.
Und da wolltest du schon,
ja.
Auf jeden Fall, ich will Werbung.
Hundertprozentig. Aber da war Werbung noch Kult. Also Kult im Sinne von Popkultur. Ja, wenn du gerade als Ossi Werbung geguckt hast bei RTL oder so, ich kannte jeden Spot auswendig. Und Marken waren für mich ikonisch. Zu McDonald's gehen als Ostdeutscher ist für mich wie Weihnachtsessen gewesen. Das Coca-Cola als Logo. So.
War das doch schon im Berufsbild, was irgendwie bekannt war oder erstrebenswert war?
Ja klar, das war viel mehr Kult, sogar Werbung. Das war halt als
Werbung an sich oder der Beruf?
Der Beruf. Jean-Remy Format und Holger Jung waren Gäste bei Harald Schmidt und haben ein Buch rausgebracht. Und das waren noch so, die Werber waren die Popstars. Und ehrlicherweise waren es das ja dann auch wieder Anfang der 2000er mit Madman und so. Ja, es gab ja wieder diese Popkulturisierung gab es ja dann wieder von Werbung.
Da kurz auch, das war ein guter Einschub, als ich hier dann angefangen habe, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation zu studieren, wurde mir das da hingeknallt und gesagt, das ist ein Must-See, wenn man das hier studiert, bitte guck dir das an.
Ja, das ist, darauf können wir nochmal ansprechen, was Bild und Wirklichkeit ist, vor allen Dingen aus welcher Perspektive es erzählt wird, eher du da bist, wo die sind. Also ich glaube, mit meinem Lebenslauf, würde ich sagen, dass ich zumindest auf dem Papier da war und ich habe weder den Status noch die Kohle jemals gehabt, was die da hat. Seit ich in der Werbung bin, habe ich gehört, die guten Zeiten sind vorbei. Es hat aber auch jeder Werber vor mir und jede Werberin vor mir schon gesagt. Relativ früh mit 12, 13, 14 war klar, ich gehe in die Werbung. Hatte dann noch so einen Grafik-Input. Ich habe Graffiti gemalt so ein bisschen und wollte so eigentlich Grafiker werden. Mich hat das interessiert. Komme aber aus dem Elternhaus, was meine Mutter ist Journalistin. Es war sehr viel Sprache, sehr viel Kommunikation. Die ist auch studierte Bibliothekarin. Und war so viel so.
Also du warst in dem klassischen Sinne kein ArbeiterInnenkind. Also nicht
genau,
die erste,
darüber können wir nochmal sprechen, weil es gibt.
Ach, du hast ja gar nicht studiert.
Ich habe gar nicht studiert und vor allen Dingen, ja. Es gibt einen völlig unterschiedlichen, das wollte ich noch zu der Folge, die ich gehört habe, bei dir sagen. Es gibt einen Arbeiterbegriff, der Arbeiterinnenbegriff, der zählt für Ostdeutschland nicht, den ihr habt. Das ist ein ganz anderer, ja.
Mhm.
Aber da können wir nochmal separat drauf gehen. Auf jeden Fall habe ich dann sehr viel so Schulpraktika, schon Werbeagentur gemacht und so weiter und so fort. Und habe dann mit Freunden, die haben eine Agentur gegründet, habe da während meines Abis tatsächlich schon gearbeitet und habe eine Mappe gehabt. Und dann habe ich erst meinen Zivildienst, bin ich nach Dresden gezogen, habe meinen Zivildienst da gemacht und habe mich abends irgendwann mal ziemlich betrunken, hatte die Nachtdienst und war betrunken, an Rechner gesetzt und bin so bei einer Lieblingsagentur mal wieder so abgesurft. Tatsächlich so war ich drauf. Und bin da bei Graber zum Partner gelandet, was eine echt Top-Agentur ist. Und hab dann da den Copytest, weiß gar nicht, ob sowas noch gibt. Copytest, so
du hast. Das gibt's noch bei Jungformat.
Was ich aber gemacht habe, ich habe dann sehr betrunken nachts diesen Copytest ausgefüllt. Einfach gar nicht, wirklich gar nicht nach. Also nicht nachgedacht.
Wobei da wahrscheinlich der Alkohol ein bisschen hilft.
Ey, und ich hatte meine Antwort, du glaubst gar nicht. Oh, es war wirklich, ich schäme mich für die Antworten. Und noch mehr erschrocken war ich darüber, dass die mich am nächsten Tag angerufen und dann sagt so, ist das dein Ernst? Ich habe mich bis heute noch dran erinnert. Und ich so, okay, was ist jetzt eine schlaue Antwort? Und ich habe gesagt, ja. Und dann, okay, dann komm mal vorbei.
Ach was.
Und
also
glaube,
du wurdest dafür belohnt.
Ja, ich glaube, es war so radikal scheiße. Also es war nicht scheiße, es war einfach nur so radikal.
Du bist aufgefallen.
Ja, wir machen es jetzt mal ganz anders so, ja. Also wir machen es jetzt mal so. Da kommt jetzt eben keine, no offense, aber keine studierte Kommunikationsbranche, wie muss man Zielgruppen, bla bla Antwort. Sondern ich habe wirklich einfach vier Zeilen die Fragen beantwortet und leck mich, so die or, ja, read or die.
Ja, hat ja geklappt.
Hat geklappt, bin ich hin und dann haben die mir erst ein Praktikum angeboten und ich hatte mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch eingeschrieben in Dresden für Kommunikationswissenschaften, neueste Geschichte und Politikwissenschaften und hatte zumindest für Kommunikationswissenschaften schon eine Bestätigung, war Magister damals noch, ich weiß nichts mehr. Und hatte dann noch ein Delay zwischen Ende Zivi und Einstieg ins Semester und hatte, geil, dann mache ich Praktikum bei Graber zum Partner. Und hatte da habe ich ihr gesagt, das fühlt sich gut an im Lebenslauf. Und dann kommt es immer näher, dieses Praktikum, dann, das bedeutet auch nach Hamburg zu ziehen für diese 3 Monate. Und irgendwie 2 Wochen vor Start rufe ich an, ach nee, komm, mach bei uns eine Ausbildung. Und ich habe instantly gesagt, ja. Ich habe sofort Studium abgesagt, bam, eine Ausbildung war gerade so ein Partner, aber es war gar keine, das war für mich ein Traum, in dieser Werbebranche zu landen und landest in dieser Top-10-Agentur und habe da schon eine Mappe so aus meiner alten Arbeit, so vom Abi und konnte schon irgendwas zeigen und habe dann einfach angefangen und das war so.
War das auch in Hamburg oder?
Ja, in Hamburg, ja.
Okay. Und was hat dich dazu bewogen zu sagen, boah, geil, Ausbildung mache ich? Zumal das jetzt, also
die Gelegenheit, jetzt kommt ja erst einmal der Begriff, die Gelegenheit. Ehrlich gesagt würde ich heute ganz vielen raten, lieber Ausbildung machen als Studium.
Generell?
Ja, ich finde Praxis so geil. Ich finde, das ist so gut. Ich finde, wir haben bei so vielen Debatten, da können wir auch nochmal, wenn es um Klassismus geht, wir haben so einen theoretischen Überbau, der wichtig ist, weil er theoretische Debatten und akademische Debatten anstößt und befordert. Aber der wird immer gechallenged mit der Realität und damit abgeglichen. Aber er, der dann wirklich da landet und da umgesetzt wird oder sich Veränderungen einstellen, vergehen Jahre. Und nah dran zu sein an den Menschen, um jetzt mal so eine eklige Floske zu machen, durch Ausbildung, ja, auch konfrontiert zu sein mit Dingen und auf die sehr lebensnah und vor allen Dingen in Echtzeit reagieren zu müssen, das fand ich viel, 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 viel besser, als tatsächlich damals ja noch 5, 6 Jahre zu studieren, zumal ich ja auch noch eine Ehrenrunde beim Abi schon hatte, dann Zivildienst, ich wäre dann halt auch super alt, 26 und so, nein, dann fange ich an in den Berufseinstieg, ich hatte gar keinen Bock darauf, so, ja. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ey, ernsthaft, das war, zumal ich ja dann jetzt im Fortlauf auch exakt ja das mache, was ich studiert hätte. Also Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften. Also ich habe schon, so da war ich sehr konkret in dem, was ich wollte.
Würdest du sagen, das war auch deine Prägung dafür, dich politisch in eine gewisse Richtung zu engagieren? Du bist ja auch Mitglied beim Forum aus der SPD.
Ich bin vor allem SPD-Mitglied. Das ist noch viel schlimmer. Ich bin SPD-Mitglied seit 1998. Und meine prägende Zeit, mich politisch zu engagieren, sind die 90er im Osten. Das hat gar nichts mit meinem Beruf zu tun, sondern eher mit meinem hundertprozentig meiner sozialen Herkunft, ja. Wo es nicht Glück ist oder nicht Zufall ist, sondern schon von Elternhaus geprägt ist, ein mindestens liberales Elternhaus gehabt zu haben. Aber es ist ein Glück, in einer Stadt wie Frankfurt-Oder, in der ich gewohnt und geboren bin, so ein Elternhaus zu haben. Weil die Chance, dort in mindestens rechte Milieus abzurutschen, selbst wenn du so ein Elternhaus hast, aber was Jugenddominanz angeht und Jugendgruppen in den 90ern, bei mir war das dann eher so in den 90ern genau das Gegenteil. Ich bin so wirklich in diese alternative Szene, auch Antifa-Szene, ganz stark reingegangen. So besetzte Häuser und Ausweichprojekte, bin dann in WGs eingezogen und so.
War das so von Elternhaus aus auch mitgegeben worden? Nee.
Also meine Eltern würde ich schon als progressives, linksliberales Milieu, aber durchaus Wechselwähler. Also die würden auch mal zur Kommune, mal CDU, dann im Land vielleicht Grün oder im Bund dann SPD. So eher so tatsächlich entlang von Nietz. Ganz gesundes.
Aber du hast jetzt nicht vom Haus aus krasses politisches Engagement irgendwie.
Engagement nicht, aber ein hohes Interesse. Also ich habe meine Eltern und mein Elternhaus, auch meine gesamte Familie, gerade mütterlicherseits, hochdiskursiv erlebt. Ja, die waren also so auch zur Wendezeit, da war ich 8 und 9 Jahre, Mauerfall 8, Einheit 9. Ich habe als Kind die inneren Prozesse mitbekommen, ja. Und das ist natürlich die Auseinandersetzung damit. Es war ihm nie egal. Egal wie, unabhängig von Positionierung war es nie egal, sondern es war immer ein Thema. Das habe ich so mitbekommen, ja, für mich. Und habe dann das vielleicht am stärksten in der Familie dann aber ausgeprägt. Also ich habe es dann so, nicht nur als Interesse und als Engagement dann, sondern halt auch dann im Beruf dann umgesetzt irgendwann, ja. Ich war auch der Erste, der in die Partei eingetreten ist. Also überhaupt in irgendeine Partei nach der DDR-Zeit so, ja. Weißt du, das war so. War sowieso komisch und ja, und dann war es die SPD auch noch. Was okay ist, aber du musst in den 90ern muss man verstehen, das war fast alternativlos in Frankfurt-Oder. Du hast, das muss ich echt kurz erklären.
In die SPD oder
ja,
in der Partei?
Nee, SPD einzutreten, weil das muss man echt erklären, um diese Situation dazu verstehen, wenn du demokratisch, sozialliberal und irgendwie unterwegs bist. So, wenn du denkst, ja, ich möchte schon vorankommen, aber bitte lassen wir auch niemanden zurück. So, wenn du mit dieser Haltung dein Leben betrachtest, dann kannst du erstmal nicht dort in den 90ern zu den Linken gehen. Das geht nicht, weil das sind tatsächlich damals an den entscheidenden Stellen exakt noch die gewesen, die DDR, SED, das waren exakt die gleichen Leute, das waren die Namen. Die Genossen von früher, die haben einfach das Genossen nicht abgelegt. Ging für mich gar nicht. Die Grünen gab es nicht. Es gab, also sie hatten literally keinen Verband da. CDU, nein. So, das war ja die rechteste Partei im Sinne vom demokratischen Spektrum und die waren auch strukturell schon rechts. So, ja. Und dann hat es noch die MPD, gut, MPD müssen wir nicht überreden, aber wenn du dich parteipolitisch organisieren möchtest und dann sagst, okay, wir müssen da ein bisschen was machen, es ist literally alternativlos gewesen. Also man musste zur SPD gehen.
Bist du jetzt noch, du bist ja immer noch da, du hast ja schon durchblicken lassen, oh Gott, das ist ja schlimm.
Naja, das war nur lustig. Ich bin schon überzeugter Sozialdemokrat. So.
Auch immer noch überzeugt, trotz
wie man
der Politik.
Ja, aber so überzeugt, wie man Sozialdemokrat immer mit der SPD ist. Also das ist ja das ständige Hadern und die ständige Auseinandersetzung mit einzelnen Positionen und Personen.
Also für dich eher die Werte, die ja, sozialdemokratische Politik verkörpert. Aber das passt ja vielleicht ganz gut. Deine sehr kritische Haltung, vor allem in einer Branche, ja, ich würde mal jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, die sich sehr abfeiert für das, was sie tut und sehr viel von sich hält.
Unberechtigterweise.
Berechtigterweise.
Und auch richtig scheiße daran in Wirklichkeit ist, und das sagen sie eigentlich nicht, sich selbst zu verkaufen. Also das ist wirklich, das finde ich total interessant bei Werbung, ist, dass wir in einer Branche arbeiten, wo wir Marken, Unternehmen, Persönlichkeiten, wie auch immer, daran beraten, Produkte, ja, gut zu präsentieren, toll in den Markt zu bringen, eine tolle Story zu erzählen und so weiter und so fort. Und seit Jahren klagt die Werbebranche darüber, wie scheiße alles für die Branche ist, kein Nachwuchs, keine Perspektiven und wie schlecht wir darin sind, als Branche erstmal eigene Werte tatsächlich zu definieren, die zu halten und darüber hinaus Techniken zu entwickeln, wie man die sozusagen instrumentalisiert, aber vor allem an sich zu glauben. Das ist so ein, die ist so durch die Mark erschüttert, diese Werbebranche, durchs Internet.
Da würde ich nochmal kurz, das sagt ja der Matthias Jels mit seiner ganzen Erfahrung und seinen Preisen und so weiter. Aber als du damals angefangen hast mit der Ausbildung, bist du dann nach Hamburg?
Ja.
Und ich meine gelesen zu haben, dass dir dein Habitus dann da sehr aufgefallen ist. Also abgesehen davon West- und Ostdeutschland, aber auch
das
deine
ist, jetzt kommen wir zum Klassismus. Ich bin in Hamburg das erste Mal Ostdeutscher gewesen. Das allererste Mal in meinem ganzen Leben.
Magst du es beschreiben? Weil ich bin 96 geboren, im tiefsten Ruhrgebiet. Ja. Und für mich war Ost- und Westdeutschland bisher nur auf Papier, bis ich jetzt hier nach Berlin gekommen bin, wo es nur ein bisschen ersichtlicher ist. Ja. Aber ich habe keine Ahnung von, da bin ich dir auch ganz ehrlich. Ich höre sehr gerne zu und das wird mich sehr interessieren.
Es gibt kein Ostdeutsche. Es gibt nicht, es ist Ostdeutsche und die Marginalisierung von Ostdeutschen, die literally alle Ostdeutschen erleben, ist kein Thema.
Hast du das Gefühl, da hat sich was getan? Also woran ich jetzt zum Beispiel krass denke, es gibt ja die Zeit im Osten.
Ja, wie schlimm, dass es die Zeit im Osten gibt. Warum ist der ostdeutsche Teil nicht Teil der Zeit? Mit welcher, ich finde es richtig, ich mag den wirklich sehr gern, Carsten Schneider, aber warum gibt es einen Ostbeauftragten beim Bundeskanzler?
Aber warte mal, Zeit im Osten, ist das?
Ist eine richtige Beilage, die nur im Osten erscheint.
Ah ja.
Die erscheint nur im Osten.
Also es fühlt sich ein bisschen an wie wir beruhigen die alle mal, fangen die ein und schieben da so eine kleine Beilage ein, wo wir den Osten thematisieren.
Ich weiß noch nicht mal, wer das im Osten liest. Das ist für die Zeit wichtig.
Deiner Meinung nach ist es wahrscheinlich nur Kommunikation nach außen?
Ja, und ein bisschen gemein, weil die haben mich ja zu einem der wichtigsten 100 Ostdeutschen gewählt, das sozusagen. Aber, und ich bin auch wirklich stolz, weil das ja wirklich mein Engagement ist. Aber es zeigt, ich glaube, fangen wir mal kurz an, warum ich glaube, dass wir über Klassismus bei Ostdeutschland reden müssen. Erstmal, Ostdeutsche sind wahnsinnig privilegiert, wie jeder Weiße, Cis, wie auch immer, organisiert. Ja, das ist weiß, sprechen die Sprache, haben volle Staatsbürgerschaft, dürfen wählen, haben alle Vorteile, die man als weißer Mensch in diesem Land haben kann. So. Und die nimmt man jetzt mal weg. So, die nehmen wir jetzt mal hin und machen einen Haken hinter. Und dann jetzt aber ganz, ganz viele unerzählte Parallelen zu Migra-Geschichten. Nämlich der Anpassungsdruck, Integration. Ein absolutes Repräsentationsproblem. Es gibt Ostdeutsche, sind nicht repräsentiert in keinerlei Führungsstrukturen und wenn nur marginal. Das sogar an Führungsstrukturen in Ostdeutschland selbst. Es gibt eine völlige Fehlinterpretation ostdeutscher Geschichte. Wird völlig falsch erzählt, nämlich Ostdeutsche werden aus westdeutscher Perspektive erzählt. Und ich bin auch der Meinung, dass der Begriff Ossi eine westdeutsche Erzählung ist. Und all das ist ein Klassismusbegriff, weil der im Alltag, aber eben auch im Durchbrechen eben von Strukturen ein Hinderungsgrund ist, wie es den für Migras gibt, wie es den für Frauen gibt, wie es den für andere Geschlechter gibt, gibt es den hundertprozentig für Ossis.
Da würde ich dich gerne fragen, ich hatte oft das Gefühl, es gibt ja super viele gesonderte Programme für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Ich meine, ich habe die auch fleißig in Anspruch genommen, so ist nicht. Und sitze aber ganz oft in Diskussionen oder am Ende der Fragerunde. Abgesehen davon, dass ich es fatal finde, dass man quasi nur die Geschichten erzählt von die es geschafft haben und erfolgreich wurden
grausam.
Und so. Aber diese Herausstellung, was mich zum Beispiel immer gestört hat, war, ja, es ist gut, dass man herausstellt, okay, du kommst aus einer Arbeiterfamilie, du hast Zuwanderungsgeschichte, du hast es trotzdem geschafft. Okay, einerseits, also eine Anerkennung, dass es ein schwierigerer Weg war und gleichzeitig aber, das ist ja wieder eine Reduktion auf ein Merkmal, deiner Person, nämlich meine Zuwanderungsgeschichte. Ich meine, ich bin hier geboren, meine Eltern sind hier zugewandert.
Das ist echt hart. Ne?
So, und das ist dann ja dieses zweischneidige Schwert. Und manchmal frage ich mich dann, okay, einerseits ist es gut, aber einerseits ist es auch richtig schlecht, weil du dann wieder auf einen Aspekt reduziert wirst. Wie findest du das oder was ist deine Meinung dazu, was ostdeutsche Personen angeht?
Ich glaube, dass Identität viel, viel prägender ist, als wir uns zugestehen wollen und wo wir es zum Beispiel, wenn es um Identitätspolitik geht, als Begriff teilweise sogar ablehnen. Aber es ist natürlich, es wäre absolut gelogen, wenn man nicht sagt, Herkunft, soziales Umfeld, jede identitätsstiftendes Gefühl, was ich habe, ob ich mich nun zu einer Musikrichtung zugehörig führe, zum Jugendkultur oder wie auch immer, wäre nicht prägend. So, ja, natürlich ist es das. Und daraus leiten sich ja dann Werte ab, Handeln und Erwartungshaltungen. Deshalb ist Identität ein Riesenthema und ich finde, man muss das auch so behandeln. Ob das immer dann identitär oder über Quoten und quotiert und wie auch immer in tatsächliche Realpolitik umgesetzt werden muss, das finde ich auch, da muss man, lasst uns darüber sprechen, so, ja, oder ohne Wertung. Lasst uns darüber sprechen, wie wir es organisieren können. Das aber nicht als Tatsache hinzunehmen, das ist absurd, weil, es ist total geil, es gibt für Westen gibt's ganz, ganz viele tolle Sachen. Es gibt den lustigen Rheinländer, es gibt den gemütlichen Bayer,
es gibt den malochenden Ruhr.
Es gibt den malochenden Ruhrpotter. Es gibt den kühlen Norddeutschen. Nenn mir einen für den Ostdeutschen. Einen einzigen.
Nazis.
Geil. Richtig. Weißt du, was toll ist? Nicht das Tolle, was toll ist. Wir sind nur die Ostdeutschen. Wir haben aber
eine homogene, quasi eine homogene
super Begriff. Das sind auch alle Grafen, die man sieht. Das ist immer die alte DDR in Grenzen. Das ist so. Aber Rostock ist völlig anders. Das sind Norddeutsche als Dresden und Leipzig. Das sind Süddeutsche. Und ich in Frankfurt-Oder bin ein richtiger Randdeutscher. Also ich bin fast Pole. So, ja. Und das mal so zu betrachten, das ist ja, dass wir eigentlich über Regionen sprechen, sowohl in Ost und West. Ja, wir haben Ruhrgebiet, super identitär. Hamburg, Norddeutschland, super identitär. Bayern, richtig identitär. Saarland weiß noch nicht so richtig. Aber es gibt immer so Zuschreibungen, Identitätszuschreibungen. Und der Ossi ist der Ossi. Man muss, also um jetzt nochmal wieder auf zum Klassismus rauszukommen, ich habe natürlich, auch meine private Perspektive ist, die ist natürlich da schwer zu fassen. Ich komme definitiv auf einen Haushalt, den ich als Wendegewinner beschreiben würde, ja, oder Gewinner, so, das gibt's. Aber natürlich haben Ostdeutsche in allen Familien eine totale Traumatisierung erfahren, ja, weil diese Zukunftsansicht, das ist, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, gerade wenn man aus Westdeutschland ist, mit welchen strukturellen Ängsten man konfrontiert ist, wenn man von jetzt auf gleich eine Arbeitslosenquote von 0 auf dem Papier zu 25% hat. Und Glaubenssätze gleichzeitig wegbrechen. Und du, gucken wir mal ein bisschen im Überbau. Wenn wir über Ostdeutsch reden, dann sehen wir die Mauern fallen. Wir sehen jubelnde Menschen. Wir sehen die Einheitsfeiern. Wir sehen ganz viel Jubeln. Das ist die westdeutsche Erzählung Ostdeutschland. Die friedliche Revolution, so. Es gab diese Montagsdemos in Leipzig, in Plauen und Dresden und auch in Berlin und so weiter und so fort. Das war aber die absolute Minderheit von Ostdeutschen 1989. Die allermeisten, und es, auch wenn sie es unterstützt haben, haben zu Hause hinterm Vorhang geguckt und haben gewartet, was passiert. So groß war die Unsicherheit. Es gibt so ein tolles Bild von der Einheitsfeier auf dem Balkon. Kohl, Hannelore, also seine Frau und ganz, ganz viele Menschen. Der einzige Ostdeutsche auf dieser Tribüne ist Lothar de Maizière. Ansonsten stehen da 20 Männer, alles Westdeutsche und die feiern die deutsche Einheit. Das nun mal schon zum Thema Repräsentation zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen, und wir waren ja aber die friedlichen Revoluzzer, die sind sofort weggewischt worden. Die friedlichen Revoluzzer auf der Politik, ihr wisst ja, ihr seid ja naiv, ihr wisst ja nichts, ne? Aber hier wird Deutschland, Ostdeutschland, die Geschichte genau darüber erzählt. Seit jetzt zumal über 35 Jahre, über diesen Moment, weil der Westen sich damit feiern kann, dass es geklappt hat. Gar nicht negativ, erstmal als Darstellung. Das ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung im Ostdeutschland waren die 90er Jahre. Die 90er Jahre, als all die Westdeutschen versprechen, von blühenden Landschaften, von einer strukturellen Angleichung, übrigens auch ein 1:1 oder auch meinetwegen gemeinsames Grundgesetz oder Verfassung, die es bis heute nicht gibt. Ja? Oder auch ganz praktisch, dass zum Beispiel Frauenrechte, sagen wir mal so, die sind weniger emanzipatorisch, als man unterstellt gewesen, so, oder sind keine emanzipatorischen Gründe, warum es die gab, sondern ganz rein harte wirtschaftliche Gründe, aber zurückgebaut worden im Sinne von westdeutschen Gesetzen. Frauen standen danach deutlich schlechter da. All diese Angleichungen plus die große Traumatisierung, Glaubenssätze brechen weg, Familien, der kleinste sichere Ort, den du in der DDR hattest, wo du relativ gut wissen konntest, ist da jetzt jemand, der dich gerade verarscht und ausspioniert oder ist es ein Safe Space, brechen auseinander, weil Frauen, Kinder, vor allen Dingen Frauen, aber auch vor allen Dingen Kinder, in den Westen gehen, weil es einen Job gibt. Plötzlich waren die alle weg, in Entfernungen, die früher wie Hamburg war wie auf dem Palmstrand, so weit entfernt war das. Und da wohnen die dann plötzlich alle oder nach Baden-Württemberg irgendwo studieren oder irgendwie so, weil es im Osten das alles nicht gibt. Und du bricht es so weg und da gibt es Menschen, die da bleiben. Da gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit, da gibt es strukturellen Rechtsradikalismus, ganz, ganz viel. Aber 75% sind einfach Menschen, die da bleiben und arbeiten und so weiter und so tun. Einfach nur sagen, aber hier guckt auf uns. Und da durchzuhalten in den 90er Jahren, das ist die eigentliche Leistung. Weißt du, was aber in den 90er Jahren passiert ist? Da ist der Begriff Yamaosi entstanden. Weil die, die da geblieben sind, gesagt haben, guckt hier hin. Und für die eigentliche Leistung, da geblieben zu sein in den 90er Jahren, das irgendwie, das Leben zu organisieren, man kann diese Dimension, die ist ganz schwer zu vermitteln, ist, weil es ja auch einwirkt, ja. Da dann den Finger zu heben und sagen, Moment, also wäre schon mal schön, wenn wir hier alle mal, kommt doch mal nach Frankfurt-Oder, kommt doch mal nach Eisenhüttenstadt, kommt doch mal nach Cottbus. Dann zu sagen, nee, ihr seid Jammer-Ossis. Das heißt also, für die eigentliche Leistung, die werden fürs Falsche gefeiert, die Mehrheit, nämlich für die Einheit, für die eigentliche Leistung haben sie die ganze Zeit aufs Maul bekommen. Und das ist so ein krasses, das macht so ein krasses mit dir, weil das sind ja jetzt auch nicht, das sind, allein was ich gerade beschrieben habe, sind 15 Jahre. So, und das, die tatsächlich seit 2005, spätestens seit 2010 verändert sich das im Osten auch. Da gibt es zum ersten Mal eine Aufschwungssituation und Menschen kommen auch zurück. Dadurch steigt auch eine höhere Identitätspolitik, würde ich sagen, ja, ein höheres Aufkommen. Aber das ist so eine prägende Situation für ganz, ganz viele Menschen bis heute.
Genau, du beschreibst es ja relativ generell, du kannst es ja aber auch tatsächlich an deiner eigenen Geschichte festmachen. Du bist ja dann nach Hamburg.
Ja.
Ich meine, es gibt zum Beispiel Didier Eribon, hat Rückkehr nach Reims geschrieben. Es ist ein ganzes einziges Buch, wie er aus seinem, ich weiß nicht mehr, aus irgendeinem französischen Kaff, dann nach Paris mit den ganzen Intellektuellen und dann zurückkommt und sich entfremdet vom Elternhaus. Wie war das bei dir oder auch mit Freundinnen, die da geblieben sind?
Es ist niemand da geblieben. Aus meinem Abiturjahrgang sind 2 Leute in Frankfurt-Oder geblieben. Alle sind weggezogen. Ich bin einen Tag nach meinem Abitur weggezogen. Es ist niemand da geblieben. Meine Eltern, ich habe meinen.
Deine Eltern waren auch
plötzlich. Nein, die sind weggezogen. Die sind 2000 dann in Richtung Hamburg gezogen mit Freunden zusammen. Aus einer beruflichen Situation heraus. Dann haben sie dann um und angefangen. Und ich bin aber noch in Frankfurt-Oder geblieben, bin in eine WG gezogen, weil ich kurz zum Abi war und mein Bruder 1,5 Jahre jünger ist in eine eigene Wohnung gezogen. Ich bin dann einen Tag nach meinem Abi weggezogen. Einfach weg aus dieser Stadt. Obwohl ich mich da ganz doll engagiert habe, kulturpolitisch Partys veranstaltet habe, so Clubs gemacht habe, alternative Szene gepflegt habe und so weiter und so fort. Und das alles auch hochgehalten habe, aber genau vielleicht über das Engagement dann auch umso mehr ausgebrannt war und weg musste.
Und deshalb, hast du da noch Connections?
Ja, ja, das kann ich nämlich auch erzählen, weil ich seit 2018 hänge ich da wieder ganz viel ab in Frankfurt oder und habe ein ganz anderes Bild dazu. Ich musste eine richtige Pause einlegen. Ich glaube, es ist wirklich so, keine theoretische Anstrengung habe, mich in der Auseinandersetzung von wie kriegt man Gesellschaft zusammen, gerade wenn sie mit Neuem konfrontiert ist, weil das sind radikale Umschiftungen und wirklich echt seit 2015 eigentlich. Plötzlich wächst die Stadt auch wieder und zwar durch Zuwanderung, das ist völlig absurd. Und du kommst aus den theoretischen Debatten, in der wir uns dann so auch digital bewegen und dann Aufruhrstoleranz und so bla bla bla, ja, da kannst du spüren. Ohne es zu romantisieren, die AfD bei den Kommunalwahlen hat jetzt auch knapp 30% bekommen, ja. Und gleichzeitig war das der Bundestagswahlkreis von Gauland und der hat gegen die CDU verloren, dort. Und René Wilke ist ein Linker, der unterstützt wird von der SPD und von den Grünen. Also ein mehr links-grün versiffter Oberbürgermeister kannst du gar nicht haben. Und das in dieser Stadt, wo die AfD trotzdem 30% hat. Also diese Auseinandersetzung mit der Realität, das finde ich so geil, so spannend, ja, weil das halt so, weil das da Realität echt clasht außerhalb unserer Blase, in der wir uns dann doch ganz oft bewegen. Das ist ein ganz anderer Zugang. Das meine ich auch. Ich glaube, es hilft echt ganz gut, einfach mal dahin zu gehen, wo die Menschen sind. So. Ja.
Und das war auch ein Thema von deinem Republika-Vortrag dieses Jahr. Und dazu hattest du ja einen LinkedIn-Post, wieder unsere Blase natürlich, LinkedIn-Netzwerke, was auch immer, selbst verkaufen. Und da habe ich mir einen Absatz aufgeschrieben, der doch bei mir sehr hängen geblieben ist. Ich zitiere mal kurz. Um dem Populismus wirksam zu begegnen, brauchen wir außerdem ein neues, Anführungsstriche, Aufstiegsversprechen. Eines, das zu den Herausforderungen der Moderne passt. Dieses Versprechen sollte sich auf Bildungschancen, Gleichberechtigung, Innovation und Bürgerbeteiligung konzentrieren. Es geht darum, sicherzustellen, dass alle eine faire Chance haben, in einer sich schnell veränderten Welt glücklich und erfolgreich zu sein. Wir sind hier beim Podcast Klassenarbeit. Ich habe nicht aus Spaß dieses Wortspiel gewählt. Erlerntes Ankreiden, habe ich es gedubbt.
Ja.
Und wir sind in einer Welt groß geworden, wo dieses Aufstiegsversprechen einfach allgegenwärtig war. Und
ja, Westdeutsch.
Ja, aber ich glaube, wir uns auch daran festgeklammert haben, einfach, also, okay, vielleicht ist es sehr ketzerisch, aber es ist so ähnlich wie, ne, mit der Bibel und es gibt ein Afterlife und da geht es euch allen besser und wenn ihr jetzt alle beschissenen Umstände hier jetzt ertragt, habt ihr es besser im Jenseits, also ne, im Himmel. Und ich finde so dieses Aufstiegsversprechen persönlich auch so was Ähnliches. Also dieses, du frisst jetzt die ganze Zeit Scheiße, die Situation ist so, die Strukturen sind so, aber wenn du es nur hart genug schaffst, wirklich mit krasser Arbeit, bist du Millionär oder Millionärin, obwohl du eigentlich gerade Tellerwäscher bist. Ausgehend von diesem Absatz, den ich wirklich sehr schön finde persönlich, wenn du sagst, wir müssen jetzt eine Tatsache ankreiden oder es gibt einen Hebel, den wir unbedingt verwenden sollten, was wäre das?
Das wäre das Aufstiegsversprechen. Es kommt aus einem ganz einfachen, nicht einfachen Gedanken, sondern Blick auf die Gesellschaft, mit der ich mich auseinandersetze, ist die erlebte Unwirksamkeit von vielen Menschen. Das ist total krass. Also das Aufstiegsversprechen heißt ja nicht von Tellerwäscher zum Millionär, das Deutsche. Es ist eher durch Bildung und durch Arbeit kannst du dir und deiner Familie Sicherheit geben. Das ist eigentlich das Aufstiegsversprechen. Das ist sozusagen das, ja, das der sozialen Kapitalismus, ja, so ein bisschen. Und du konntest mit wirklich viel Arbeit, mit sehr viel Fleiß, konntest du dir, und ich deshalb nicht rich, sondern du konntest dir eine Doppelhaushälfte, ein Passat-Kombi, vielleicht noch für die Frauen einen kleinen Golf. Und mit 18 kriegt das Kind noch eine Schlorre vor's. Du hast drei Autos, fährst irgendwie mindestens einmal im Urlaub im Jahr für zwei Wochen, Malle, wie auch immer. Ich will es gar nicht klein machen oder groß, sondern einfach, du hast so ein geordnetes Leben. Und es manifestierte sich, diese Arbeit für viele Menschen über viele Jahrzehnte, über Generationen hinweg, in dem Satz, ich möchte, dass es meinen Kindern einmal besser geht als mir. Und jetzt kommt die Selbstunwirksamkeit. Bei so vielen gleichzeitigen Krisen, von Globalisierung, ich nenne es jetzt mal Krisen, ich mache jetzt mal, oder Wandel und Krisen. Ja?
Polykrisen.
Also so, guck mal, aber Tatsache, ne? Globalisierung, Digitalisierung, Pandemien, Kriege, Veränderung der Arbeitswelten, ja, so eine Sachen. Aber auch natürlich verändernde Familienbilder. Also so plötzlich LGBTQ, so Gendern und so weiter. Einfach Sachen, wo du eine Überforderung spürst in der Geschwindigkeit der Veränderung, ja. Und die betrifft uns ja an vielen Stellen ja alle. Also wir erleben ja alle alles anstrengend gerade. Das sind bloß immer unterschiedliche Themen, aus welche jetzt gerade für uns unterschiedlich anstrengend sind. Aber in dieser, wir können aus dieser Wordcloud, an dieser Polykrisenwandel, können wir uns jeder fünf picken, die uns stressen. Und weißt du, was total scheiße ist? Und das ist es, das macht die Tür auf zum Populismus. Nichts davon kannst du durch Fleiß, Bildung und Arbeit selbst verändern. Und aus dem Satz, ich möchte es, dass es meinen Kindern einmal besser geht als mir, ist genau durch diesen Zustand der Satz geworden, ich hoffe, dass es meinen Kindern noch so gut geht wie mir. Und wenn man diese Realität sich mal betrachtet, was es psychologisch macht und wie stark diese Unwirksamkeit, dieses Empfinden von, ich kann eh nichts ändern, ich kann machen, was ich will, plus übrigens bei ständig höheren Anforderungen, erstmal mit dem Wandeln sowieso klarzukommen, so, aber dann hörst du so, ja, müssen wir hier Lust auf Überstunden fördern. Oder dann gibt's den politischen Begriff des lebenslangen Lernens. Vielleicht will man auch einfach das nicht mehr machen. Vielleicht will man auch einfach irgendwann mal sagen, du, ich muss auch mal genug sein in dieser Gesellschaft. Ich zahle Steuern, ich mache das ja. Und vor allen Dingen, ich will auch jetzt erstmal völlig menschlich und überhaupt nicht egoistisch dafür sorgen, dass es mir und meinen Familien und meinen Nächsten gut geht. Und nichts davon ist sicher. Nicht mal die Altersvorsorge, nicht mal das Haus, was ich da finanziert habe gerade, ist über die Zinsen noch sicher, ob das eine Altersvorsorge ist, ob ich es verkaufen muss. Und diese Unsicherheit, diese Unwirksamkeit, macht jedes Aufstiegsversprechen, was es vorher gab, zunichte. Und das ist jetzt der Überbau. Dadurch entstehen keine positiven Zukunftsbilder. Du kannst keine Geschichten nach vorne erzählen. Du kannst keine Narrative finden, die so wichtig in der Demokratie sind, die sagen, es lohnt sich, an die Zukunft zu glauben. Es lohnt sich, an Veränderung zu glauben. Es lohnt sich, dass wir gemeinsam uns anstrengen, dass wir Afterlife, ja, das ist schön, den Jenseits erreichen. Nee, aber wie, sagen wir mal, eine Perspektive auf die nächsten 10, 20 Jahre, eine Perspektive haben, in der es sich lohnt, in dieser Gesellschaft zu leben. Das machen wir nicht mehr. Wir haben das komplett verlernt, das zu machen. Und das ist ein Einfallstor für Populisten, weil Populisten sagen, die machen nichts anderes. Da muss man noch nicht mal ausländerfeindlich, nimmt mal die ganze Nazi-Quatsch mal kurz weg. Also, nee, nicht Quatsch, aber nimmt das mal kurz weg. Die sagen nur, früher war das besser. Einfacher. handelbarer, hattest du selbst in der Hand. AfD sagt, deren Claim ist Deutschland aber normal. Ja, Rückgriff auf die Vergangenheit. Es ging immer darum, früher hattest du, warst du selbst wirksamer. Und das ist das Versprechen. Diese Entkomplexisierung von diesen Gesamtprozessen, in der der einzelne Mensch wieder Wirkung entfalten kann. Das haben alle demokratischen Parteien, auch wir in allen theoretischen Debatten, auch denen wir hier sitzen. Das ist eine pure Überforderung für die meisten Menschen da draußen. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Es ist zu viel erzählt, es ist zu viel gewollt. Und das geht komplett an den Problemen der Menschen vorbei. Und das ist tatsächlich so, dass es an den Menschen vorbeigeht. Wir haben eine mediale überbordene Debatte in den letzten, ja, mindestens seit 2015 oder auch 2018, schätze ich mal, noch viel stärker über das, wir schaffen das, über zum Beispiel Flüchtlingssituationen, auf keinen Rechtspopulismus und so weiter und so fort. Das wird, wenn man in Umfragen fragt, was sind die wichtigsten Themen medial, hast du das immer unter den Top 3. Wenn du aber dann gezielt fragst, ganz gezielt, nämlich was ist, also gestützt auf fragst, welche Themen sind relevant, landet Flüchtlingssituation immer zwischen 12 und 17.
Gendern übrigens auch.
Ja, ne, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Ich sag jetzt mal, das geht jetzt in die eine Richtung, aber so Themen, die super wichtig sind und progressive Themen, sind im Alltag nicht relevant. Nicht relevant. Die obersten Themen sind Bildung tatsächlich. Dann hast du eigentlich, danach kommt sofort bezahlbare Gesundheitsversorgung. Wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Und neben den Boomern, über die wir alle lachen, und den Rentnern, die da alle sind, an denen geht niemand vorbei. Politik orientiert sich an denen, weil die mehrheitlich das sind. Und auch die Gesellschaft ist nicht gegen Wählerinnen stimmen, die Gesellschaft ist so gestaltet. Selbst Klimaschutz, ganz weit hinten. Was es gibt, ist tatsächlich Wohnen, Bildung, medizinische Versorgung, Stadt-Land-Gefälle, ganz, ganz groß, Arbeit und sichere Renten. Und da haben sich Themen lustigerweise gar nicht so sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Das ist ein ziemliches Grundgerüst an dem Aufstiegsversprechen entlang. Wohnen, Leben, Heizen, so, ja, so eine Sache. Teuerung ist natürlich ein Riesenthema, das ist alles teurer geworden. Aber diese Themen, die wir alle als wichtig achten, oder von Populisten hochgezogen werden, so die Flüchtlingssituation, aber auch von links zum Beispiel hochgezogen oder auch progressiv, wir müssen jetzt Klimawandel und wir kleben uns jetzt auf der Straße fest und so weiter und so fort. Das sind extreme Ausformungen von einer Debattensituation, die Diskurs kaputt macht. Das hat einen für mich sehr logischen Hintergrund, oder wir begreifen, weil alle Zugänge demokratisiert sind. Internet ist demokratisiert, wir sitzen hier gerade, wir können mit billigsten Mitteln können wir einen Podcast aufnehmen, was früher nur im Radiostudio mit einem Tontechniker draußen, alles ist demokratisiert. Die Zugänge sind in Wirklichkeit technischer Natur, jetzt nehmen wir den Klassismus mal raus, wer dann zugreifen kann, aber technischer Natur kannst du alles machen. Und dann hast du das alles. Das bedeutet aber auch, wenn dir alles zur Verfügung steht und diese Zugänge da sind, erlebst du Demokratie genauso, nämlich als Dienstleistung. Mein Anliegen ist jetzt gerade das Wichtigste und das muss jetzt sofort umgesetzt werden. Das ist Politik aber nicht. Politik ist der Ausgleich von Interessen. Demokratie noch viel mehr. Dadurch, dass wir es aber nie so annehmen, egal, und das meine ich wirklich, ich nehme da links genauso ins Boot wie rechts. Das ist und die schweigende Mitte auch noch, weil die Schweigen genau dazu gehört. Dieser Gedanke, die muss jetzt für mich mal da sein, sonst bewege ich mich hier keinen Zentimeter oder ich zünde den Laden an. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem und geht an den absolut Menschen, die nämlich dann wirklich die schweigende Mitte ausmachen, komplett vorbei. Und die fühlen sich dadurch, und das ist viel größere Einfallstor für Populisten und erklärt auch 20% AfD, nicht 14, das sind alles Rechtsextreme, die wählen, 14%, alles Nazis, könnt ihr mich auch anzeigen, ist mir egal. 6% changieren dann eher so in der Menge, dass sie sagen, ja, die werden wenigstens gesehen, die sind wenigstens wichtig, die sitzen in den Talkshows. Weißt du, also wir machen die total wichtig, gerade in unseren Debatten. Aber am Küchentisch, wie kann ich arbeiten, wie ist meine Rente sicher, darüber reden wir überhaupt nicht. Bildung reden wir überhaupt nicht, medizinische Versorgung, wir reden nicht drüber. Nach einer Corona-Pandemie, wir reden gar nicht über medizinische Versorgung. Stadt-Land-Gefälle, ein Riesenthema, reden wir gar nicht.
Meinst du, wenn man das Aufstiegsversprechen, was ja vor mir jetzt sehr individualistisch oder individuell dann gemünzt ist, so jede einzelne Person kann das ja schaffen.
Aber es gilt für alle, deshalb ist es gar nicht so individualistisch. Es ist ein Versprechen, war auch damals ein Versprechen an alle. Ob das immer gestimmt hat, genau, das ist die Frage. Aber es gilt erstmal für alle.
Gilt erstmal für alle, aber aus eigener Kraft heraus. Also das beachtet ja gar nicht eben diese strukturellen Sachen mit oder diese fünf, ich sag mal, Säulen sozusagen, die du gerade aufgemacht hast. Wenn man das Aufstiegsversprechen in der jetzigen Form, wenn man es schaffen würde, umzumünzen auf, okay, das ist nicht individualistisch und das gilt nicht für alle, aber dieses Aufstiegsversprechen orientiert sich anhand dieser fünf Säulen, an denen wir alle unbedingt arbeiten müssen. Würdest du sagen, das würde zum Beispiel helfen, klassistische Mechanismen abzubauen?
Ja, durchs faktische Handeln. Also ich glaube, dass du Klassismus aufbaust, indem du eines Aufstiegsversprechen handbar zur Verfügung stellst und Strukturen schaffst, die das befördern. Also das war auch ja nie eine leere Hülle. Bildungszugänge und kostenfreie Bildung, wie es jahrelang war und wie, ne, also das ist ja ein Teil des Aufstiegsversprechens. Erstmal grundsätzlich sind die Strukturen da, die deutlich wieder verbessert werden müssen, weil sie halt über Privatisierungsdruck, Schulden, Schuldenbremsen und so ein ganzer Quatsch, der da Innovation verhindert, natürlich jetzt total ausgebremst sind, aber du baust halt auf bestehende Strukturen. Wir machen hier nicht ein System Change. Wir machen ein Uplifting, weißt du so. Und das bedeutet, ja, lass bitte, komm, wir machen jetzt mal hier ein Whiteboard und wir machen jetzt mal hier Tablets in der Schule und so, ist ja, ne, aber Bildung ist ein Riesenweg dahin und den haben wir eigentlich. Den müsste man bloß wieder so ernst nehmen. Und gleichzeitig muss man sagen, das Aufstiegsversprechen, das glaubt doch mal keiner, wir haben eine Abiturquote von 52%. 52% der Abgängerinnen von Schülern, also Schülerinnen und Schüler machen Abitur. Das ist auch, die Akademisierung dieses Landes ist vorangeschritten. Aber grundsätzlich ist es vor allen Dingen gleichzeitig, zum Beispiel Ausbildungsberufe, das schließen wir jetzt im Kreis, was ich mich entschieden habe, leiden so sehr darunter, dass die Leute da nicht hingehen. Da werden Betriebe aufgegeben, weil es keine Lehrlinge da mehr hingehen und Auszubildende hingehen, weil alle studieren wollen und alle ganz, ganz wichtig, ich will es überhaupt nicht, bitte nicht ketzerisch, so, sondern einfach jetzt studieren wollen, weil das noch Teil des Aufstiegsversprechens ist. Nämlich zu sagen, mit dem Studium verdienst du irgendwie wahnsinnig viel Kohle. Dass du dann im dritten oder vierten Semester spätestens merkst, na gut, mit einem guten Insta-Kanal könnte ich es auch machen.
Oder mit einem Podcast.
Oder mit einem Podcast. Genau, da kommt es dann rein. The money flows. Das ist dann awakening. Aber erstmal bis dahin ist das immer noch das Versprechen, mit dem Studium kriegst du es hin. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ist scheiße. Die ist so, und niemand vorzuwerfen, aber zeigt auch, wo das Gewicht war, ja, und wo das Gewicht verlaufen ist. Und ich glaube, wir können da ganz, ganz viel wieder machen. Ich glaube, wir können, und ich beschreibe es immer als Chance, weil ich finde das gar nicht, die Anlagen sind einfach da. Wir haben ein duales Bildungssystem, wir haben eine super universitäre Struktur, erstmal so, ja. Wir haben wahnsinnig kompetente Menschen, die sich da wahnsinnig viel Gedanken machen. Wir haben tolle Professuren, wir haben tolle Papers zu allen Themen. Wir sind Wirtschaftsforschungsstandort, also richtig geil eigentlich, ja. Aber wir machen viel zu wenig draus und na klar, faktisch durch Sparmaßnahmen, aber auch, wir sind so schlecht darin, diese Geschichten zu erzählen, was wir irgendwie gut, wo gut wir eigentlich sind und was wir eigentlich haben und vor allen Dingen damit auch wieder klarzumachen, was ist erhaltenswert. Ja.
Danke für diesen wunderbaren Selling Point für meinen Podcast, Geschichten erzählen und aufzeigen. Matthias, vielen lieben Dank für diesen krassen Rundumschlag.
Ja, das war jetzt auch wirklich ein bisschen.
Naja, also es ist ja klar, es ist monothematisch gewidmet, aber da spielen ja ganz viele Sachen mit rein. Also deswegen habe ich jetzt nicht meinen Podcast irgendwie soziale Herkunft oder Armut oder, ne, gibt ja ganz viele Begriffe und ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen das eben intersektional denken, das spielt doch ganz viel mit rein.
Aber vielleicht sagen wir schon nicht intersektional, was ich verstehe es.
Ja, ja.
Aber das ist.
Ja, ja, wir müssen das aus allen Winkeln betrachten und aus allen verschiedenen Dimensionen, die das da gibt.
Genau.
Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst.
Sehr
das war super erhellend für mich. Ich hoffe für die HörerInnen auch. Und das war die Episode Klassenarbeit mit
Matthias Richel.
Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst.
Sehr gerne. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Sehr gut.
Schön. Das war ein ziemlich wilder Ritt durch Themen mit Matthias und ich bin mir sicher, wir hätten dieses Gespräch noch vielleicht 2-5 weitere Stunden führen können, aber wir haben es jetzt dabei für euch und auch für uns belassen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast, diese Episode gefallen hat, gebt dem doch gerne 5 Sterne für mehr Sichtbarkeit und Exposure. Schickt mir gerne Feedback an feedback@klassenarbeit.info und folgt diesem Podcast doch gerne. Ich glaube vor allem auf Instagram. Ich hatte das mit Twitter oder X aufgezogen, merke aber, ich würde gerne diese Plattform selber ein bisschen vermeiden. Das heißt, alle Infos unter Insta, unter dem Handle @klassen.arbeit, auf der Website selber klassenarbeit.info und dieser Podcast ist weiterhin fueled by meinen GästInnen, dem Medienlabor der Universität der Künste in Berlin. Wenn ihr könnt und wenn ihr mögt, unterstützt mich gerne auf Steady, um diesen Podcast längerfristig am Laufen zu halten. Das könnt ihr tun unter steadyhq.com/klassenarbeit. Vielen Dank bis hierhin und bis nächste Woche. Tschüss.